So, liebe Jugend, ich grüße euch. Schön, euch zu sehen. Schön, mit euch unseren Herrn anzubeten. Arthur, danke für die Begrüßung. Und es ist schön, dass der Georg Müller, wie viel war es, 75 Millionen durch Gebet erlangt hat. Also, wenn ihr nur stark genug betet, dann werdet ihr alle Millionäre. Also, Leute, wir wissen, wie das gemeint ist. Ja, er hat alles, was er hatte. Also, lest seine Biografie, es ist ein atemberaubendes Buch, wirklich. Er hat nicht einmal nach Geld gebeten. Er hat nicht einmal über seine Geldsorgen geredet. Selbst wenn das Waisenhaus am Ende der Existenz stand, hat er gebetet. Und jedes Mal hat der Herr Wunder getan. Und das ist eine tolle Einleitung, auch für heute, in die heutige Predigt. Wir sind in der Predigtserie mit Paulus Beten. Eine Leidenschaft für Menschen ist heute dran. Und auch heute rufe ich dich wieder auf zu einer persönlichen Reformation. Warum persönliche Reformation? Leute, wir haben letztes Mal gesehen, unser Gebetsleben ist sehr anders als die Gebete, die wir im Wort Gottes finden. Wir beten oft ausschließlich für uns selbst. Wir beten oft, ihr kennt die Anliegen der Gebetsstunde, ja, ich habe Rückenschmerzen, ah, ich habe nächste Woche eine Klausur, ah, ich habe nächste Woche einen wichtigen Test, habe Abi, momentan ist ja auch Abi-Zeit, ne? Und diese Anliegen, die sind uns vor Augen, ja? Wir sind bereit für die Anliegen Tag und Nacht zu beten. Aber nicht ein Anliegen, das wir gerade genannt haben, finden wir in den Gebeten von Paulus. In den Gebeten von Paulus finden wir Dinge, die nicht materiell sind, die nicht sichtbar sind, die nicht konsumierbar sind. Ist es falsch, für diese Dinge zu beten? Nein, natürlich nicht. Aber ich hatte letztes Mal gesagt, wenn dein Gebet nicht darüber hinausgeht, läuft einiges falsch an deinem Gebetsleben. Und deswegen rufe ich dich persönlich dazu auf, zu einer persönlichen Reformation deines Gebetslebens. Leute, und ich hatte auch letztes Mal gesagt, das ist ein Problem, das nur Gott beheben kann. Das heißt, die Anwendung von all den Predigten, und das muss ich euch in den Schädel reinhämmern, die Anwendung der Predigten ist nicht, ich muss mehr beten oder ich muss besser beten. Das ist richtig, aber die erste Anwendung ist immer, oh Gott, bewirke du in mir die richtigen Anliegen. Bewirke du in mir die Anliegen, die wir in deinem Wort sehen. Mache mich zu einem Beter, der alle Zeit, Tag und Nacht für seine Geschwister einsteht. Das ist die Anwendung, Leute. Weil wir schauen ins Wort Gottes und wenn wir daraus sehen, oh Mann, ich kann das schaffen, ey, dann ist alles schiefgelaufen. Du kannst gar nichts und deswegen brauchst du den Herrn selbst. Wir haben letztes Mal gesehen, Paulus sagt nicht in erster Linie den Thessalonichern, ihr müsst würdig leben. Ihr müsst euch selbst erfüllen mit allem Wohlgefallen der Güte. Ihr müsst selbst euren Glauben vollenden in Kraft. Nein, Paulus betet darum, weil Gott derjenige ist, der diese Dinge bewirkt. Und auch heute haben wir Anliegen, die viel zu groß sind für uns, als ob wir sie erfüllen könnten. Wir brauchen Gott dafür. Und was wäre eine Predigt über Gebet, ohne mit Gebet zu beginnen. Herr Jesus, wir danken dir für diese Serie. Und du weißt, Herr, diese Serie war mir so ein Segen, Herr. Und ich bin dir so dankbar für dein Wort. Und auch, dass ich von einigen Jugendlichen hören durfte, Herr, dass das einfach wirklich eine Reformation bewirkt in uns. Herr, und auch heute, wir sind hier. Wir wollen auf dein Wort hören. Wir wollen nicht am Ende der Predigt sagen, ich muss mich mehr anstrengen, ich kann das. Sondern wir wollen demütig bekennen, wir können das nicht. Wir haben keinen wachsenden Glauben aus uns heraus. Wir haben keine wachsende Liebe aus uns heraus. Und wir haben auch keine wachsende Hoffnung aus uns heraus. Aus uns heraus können wir nichts tun. Aber du hast gesagt, wer in dir bleibt, der wird viel Frucht bringen. Warum? Ja, weil du es bewirkst in uns. O Herr, und darum beten wir. Ich bete, dass unser Glaube wächst. und dass du unseren Glauben in Kraft vollendest. Herr, dass wir würdig leben des Evangeliums, dass wir würdig leben der Berufung, mit der wir gerufen sind. Herr, ich bete darum, dass du die Hoffnungskirche und die Hoffnungskirche Jugend, dass du ihre Liebe überreich machst, überströmend machst, untereinander und zu allen. Herr, bitte stärke du unsere Herzen heute, damit wir untadelig sind in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. In Jesu Namen. Amen. Ihr alle habt hoffentlich eure mega coolen Predigthefte dabei. Und ich glaube, heute wurden auch noch mal ein paar verteilt. Ich glaube, wir hatten noch welche. Und ich bin total begeistert davon und ich möchte beginnen mit dem Zitat, das wir auf unserer heutigen Seite finden. Es ist von niemand Geringerem als John Calvin. Und er hat uns gesagt, wenn wir uns nicht bestimmte Stunden am Tag für das Gebet reservieren, vergessen wir es. Und damit will ich einsteigen in die Predigt. Heute werden wir sehen, was einem Pastor auf dem Herzen brennt. Welche Anliegen einem Pastor auf dem Herzen brennen. Und wir reden hier von niemand Geringerem als von Paulus selbst. Der Mann, der sich für die Gemeinde Gottes aufgeopfert hat. Und wie er Timotheus geschrieben hat am Ende seines Lebens in 1. Timotheus Kapitel 2 oder 2. Timotheus Kapitel 2, mein Leben wird ausgegossen als Trankopfer. Heute sehen wir, wofür Paulus betet. Und er hat ein Hirtenherz. Und wir sehen in den Kapiteln davor, im Thessalonicher Brief, wie sehr die Thessalonicher ihm am Herzen liegen. Und er sagt zum Beispiel, wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt. So, da wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben, gefiel es uns wohl, auch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Das ist die Beziehung zwischen Paulus und den Thessalonichern. Sein Herz ist in dieser Gemeinde. Somit ist das, wofür er betet, aus seinem tiefsten Herzen. Wir sehen in den ersten Kapiteln vom Thessalonicher Brief, welch Eifer Paulus um diese Gemeinde hat und wie sehr er ihnen gedient hat. Und Paulus beendet diesen großen Abschnitt im ersten Thessalonicher Brief mit einem Gebet. Und Leute, das finden wir oft in den Briefen von Paulus, dass er entweder inmitten einer Argumentation, am Ende einer Argumentation oder am Ende einer Phrase ausbricht in Lobpreis und einfach anfängt zu beten. Und das, was wir heute sehen, nennen wir ein pastorales Gebet, in dem er eine unfassbare Leidenschaft gegenüber den Menschen, gegenüber den Thessalonichern zeigt. Spurgeon sagte, ich gehe davon aus, dass ein Pastor immer betet. Er ist nicht immer im Akt des Gebets, aber er lebt im Geist des Gebets. Und auch heute werden wir sehen, Paulus scheint alle Zeit zu beten. Spurgeon schreibt weiter, wenn du ein echter Diener Gottes bist, schrieb Spurgeon, wirst du wie ein Priester vor dem Herrn stehen, geistlich umgürtet mit dem Ephod und ein Brustpanzer tragend, auf dem du die Namen deiner Kinder trägst und für sie beten. Leute, an dieser Stelle möchte ich euch sagen, wir als Leiter der Hoffnungskirche Jugend, wir beten für euch. Und ihr hört die alttestamentliche Sprache von den Priestern im Alten Testament. Und genau so möchten wir für euch einstehen, vor unserem Herrn. Wir beten für euch, Leute, und ich bete jeden einzelnen Tag für euch. Und seitdem wir diese Predigtserie haben, möchte ich sagen, ich bete alle Zeit für euch. Und das müsst ihr wissen, Leute. Lasst uns den Bibeltext für heute lesen. das Gebet von Paulus. 1. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 9 bis 13. Und hier heißt es: Denn welchen Dank können wir Gott für euch vergelten? Wegen all der Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott, indem wir Nacht und Tag über die Maßen flehen, dass wir euer Angesicht sehen und vollenden mögen, was in eurem Glauben mangelt. Er selbst aber, unser Gott und Vater und unser Herr Jesus, richte unseren Weg zu euch. Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind, um eure Herzen zu befestigen, dass ihr untadelig seid in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Paulus schließt diesen großen Abschnitt mit einem Gebet und wir sehen, wie sehr sein Herz an den Thessalonichern hängt. Er schreibt nicht einfach kalt, was ihm der Heilige Geist diktiert. Wir wissen, das Wort Gottes ist eingehaucht, durch den Geist inspiriert. Wir sehen, Paulus, sein Herz ist in diesem Gebet. Er hat eine tiefe Sehnsucht nach seinen Geschwistern. So oft sehen wir in diesem Text, wie sehr er sich danach sehnt. Der Herr richte unseren Weg zu euch. Wir sehnen uns mit großer Sehnsucht nach euch. Leute, ich hab mir gedacht, was würde Paulus in unserer Zeit zu denen sagen, die nur vor dem Livestream sitzen? Also, was wir hier sehen ist, Paulus hat ein großes Verlangen, ihr Angesicht zu sehen, mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Und das soll auch in uns vorhanden sein. Wir sehen, wie auch bei dem letzten Gebet von Paulus, dass er nicht in direkter Form zu Gott spricht, zu Gott betet. Er sagt nicht, Gott, lasse ihre Liebe überreich werden, sondern in dritter Form. Und warum macht er das? Und wir finden das sehr häufig, und letztes Mal hatten wir nicht darüber geredet aufgrund der Zeit. Diese Art von Gebet ist uns nicht unbekannt. Ja? Wir sagen auch, möge Gott dich segnen, lieber Bruder, liebe Schwester. Gottes Segen zu deinem Geburtstag, zum Beispiel. Warum machen wir das? Und früher war es auch eine übliche Praktik, zum Beispiel am Ende der Predigt, solch ein Gebet zu formulieren in dritter Person. Und warum hat man das gemacht? Es schießt das Gebet in zwei Richtungen. Einmal zeigt es denen, die zuhören, was die Anliegen sind, und es offenbart die Anliegen vor Gott. Und oft in der frühen Kirche finden wir Formulierungen, wo die Prediger am Ende der Predigt sagen, möge Gott euch, Punkt, Punkt, Punkt. Und das finden wir auch an anderen Stellen der Bibel. Zum Beispiel Kapitel 5, Vers 23, Römer Kapitel 15 und 1. Timotheus. Wofür betet Paulus hier in diesem Abschnitt? Und Leute, wie wir letztes Mal gesehen haben, es sind gottwohlgefällige Anliegen, die wir hier sehen. Und ich frage mich persönlich, hat jemand von euch schon mal für diese Anliegen gebetet? Lass uns diese Anliegen jetzt studieren, damit wir wissen, wofür wir beten sollen. Lass uns zuerst dem Wort Gottes zuhören, bevor wir anfangen zu reden. Bevor wir beten. Paulus möchte, dass die Thessalonicher, eine Gemeinde, die ihm so sehr am Herzen liegt, dass sie in drei Bereichen wächst. Und ihr kennt diese Bereiche, habt sie schon herausgehört: Glaube, Liebe und Hoffnung. Es ist ein Dreiergespann, das wir sehr oft in der Bibel finden, zum Beispiel 1. Korinther 13, 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese Themen spricht er in den vorherigen Kapiteln auch an. Kapitel 1, Vers 3, Kapitel 5, Vers 8. Am Anfang, in der Mitte und am Ende konzentriert Paulus sich auf diese drei Bereiche. Das sind die drei Bereiche, Leute, für die ein Pastor für seine Gemeinde betet. Leute, und das sind auch die drei Bereiche, für die wir ab jetzt beten werden. Paulus beginnt sein Gebet mit Gott und Jesus. Er nennt Gott Vater, er nennt Jesus Herrn. Wieder sehen wir, Paulus richtet sein Gebet an Gott, den Vater, und an Gott, Jesus. Es ist wichtig zu wissen, dass wir zu beiden beten dürfen. Und wir werden im weiteren Verlauf sehen, wie wichtig die Dreieinigkeit, die Theologie der Dreieinigkeit Gottes für unser Gebet ist. Wir finden, wie auch im letzten Gebet, sehr häufig das Wort unser. Als ob Paulus immer wieder erwähnen will, es ist unser gemeinsamer Gott. Das zeigt uns erst einmal, die Thessalonicher hatten rettenden Glauben, sie hatten bereits Glauben. Und es zeigt auch die persönliche Komponente des Glaubens, dass Gott unser ist. Genau das, was Gott sagt, bevor er uns die 10 Gebote gegeben hat, ich bin der Herr, dein Gott. Leute, und in dem Vers 10 finden wir, Vers 11 ist es, finden wir eine sehr interessante Formulierung. Und zwar, das Verb Richter und das, was wir hier, das übersetzt ist bei uns als er selbst, das steht im Singular. Und warum ist das wichtig? Eigentlich hätte es heißen müssen, Achtung, er selbst aber, Achtung, sie selbst aber, unser Gott und Vater und unser Herr Jesus, mögen unsere Wege zu euch richten. Aber es steht hier im Singular, er selbst richte. Leute, und warum schreibt Paulus das? Ich meine, wenn wir das so in unserer Deutscharbeit schreiben würden, dann wäre es falsch, ja? Und ihr wisst bereits, worauf das hinausläuft. Es hört sich an, wie bevor der Mensch geschaffen wurde, als Gott zu Gott sagte, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Nicht nach unseren Bildern, nach unserem Bild. Paulus schreibt hier, er selbst, Gott, Vater und Sohn, Jesus Christus, weil die beiden eins sind. Und wir sehen hier auf wunderbare Weise die Dreieinigkeit Gottes in seinem Gebet. Wir können zum Vater beten, wir können zu Jesus beten und wir können zu beiden beten, sie sind eins. Leute, Paulus setzt ohne weiteres voraus, dass die Thessalonicher die Dreieinigkeitslehre glauben. Und das, wir sehen, das ist eine essentielle Lehre des Christentums. Eine Lehre, die sich von allen anderen Gotteslehren der Religionen der Welt unterscheiden. Nirgendwo sonst finden wir so etwas. Und ich möchte dir die Frage mitgeben, wenn dich jemand fragt, okay, warum glaubst du eigentlich an die Dreieinigkeit Gottes? Könntest du das begründen? Und welche Rolle spielt die Dreieinigkeit in deinem Alltag und in deinem Gebetsleben? Leute, das ist keine Nebensache für Christen, okay? Das, was ich vorhin in der Anbetung zitiert habe, ihr seid in meiner Hand und in der Hand des Vaters und der Vater und ich sind eins. Sie betrifft uns jederzeit unseres Lebens. So. Wir kommen, oder das kann ich auch noch sagen, also wir sehen im Kontext, Leute, dass Paulus den Herrn bittet, richte unsere Wege zu den Thessalonichern. Und wir wissen aus dem Kontext heraus, dass es Satan selbst war, der ihnen gewährt hat. Und das als kleiner Exkurs. Ich glaube, es ist heutzutage auch sehr populär, dass Menschen beten und sich in direkter Weise an Satan wenden. Ja? Und an dieser Stelle möchte ich euch sagen, Leute, so etwas finden wir nicht einmal in der Schrift. Und Paulus wusste, okay, der Satan ist hier im Spiel und er verhindert die Wege zu euch, ihr Thessalonicher. Aber Paulus geht zu Gott und Gott handelt so mit dem Teufel, wie er es will. Wir haben ihm nichts zu sagen, Leute. Und in diesem Vers ist auch impliziert, Leute, dass der Herr die Wege der Menschen kennt und sie lenkt. Sonst würde Paulus nicht beten, richte unsere Wege zu den Thessalonichern. Es ist der Herr, der führt. Und sofort, ich weiß, welcher Vers euch in den Sinn kommt, der Mensch erdenkt sich seinen Weg, aber Gott lenkt seine Schritte. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die ersten Nachrichten von der Tagesschau, glaube ich, war das, als gesagt wurde, die erste Tagesschau, nachdem das Ganze mit Corona losging, da sagte der Nachrichtensprecher, der Mensch denkt, Gott lenkt, sagte man in gläubigeren Zeiten. Also wir kommen zum Anliegen Nummer 1. Paulus sagt hier, wir sehnen uns danach, eure Angesichter zu sehen und das zu vollenden, was an eurem Glauben noch mangelt. Das ist das erste Anliegen, das wir hier in diesem Text finden. Und Vers 11, das, was wir gerade besprochen haben, ist das gleiche Anliegen. Herr, richte unsere Wege zu ihnen, damit wir das vollenden, was in ihrem Glauben noch fehlt. Der Glaube ist sein Anliegen. Und wieder finden wir das Wort Glaube ähnlich wie in der letzten Predigt, wie in dem letzten Gebet. Und Leute, ihr wisst, woran ich denke, wenn ich das Wort höre, an unsere wunderbare Sommerfreizeit. Und was haben wir gehört, Leute? Ich möchte es euch immer wieder in Erinnerung rufen. Der Glaube lebt nicht im Schauen. Der Glaube schaut weit in die Zukunft und sieht die Verheißung Gottes. Und wie es so schön heißt in Hebräer Kapitel 11. Die, die im Glauben gelebt haben und gestorben sind, sie haben die Verheißung von Weitem gesehen und haben sie begrüßt. Aber sie haben sie in diesem Leben nicht gesehen, Leute. Und auch hier möchte ich euch daran erinnern. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und gerade die Jugend ist dazu, ja, ich will schon sagen, verdonnert, für das Hier und Jetzt zu leben, im Materialismus zu versinken. Leute, lasst uns hier für die Ewigkeit leben, wie wir es gesungen haben. Die Ewigkeit ist unser Zuhause. Unser Bürgerrecht ist nicht hier, Leute. Wir sind nur zu Besuch da. Und ihr alle kennt das Beispiel von David Platt. Es ist, als ob wir in einem Hotel sind. Und wie dumm wäre es, wenn man jetzt anfängt, für dieses Hotelzimmer Möbel zu kaufen, große Fernseher zu kaufen, schönes Bett und immer mehr Sachen zu kaufen. Aber eines Tages sind wir aus dem Hotel raus. Leute, und genauso ist es hier. Lasst uns die Ewigkeit vor Augen haben. Lasst uns Schätze im Himmel sammeln. Und wie Paulus schreibt an anderer Stelle, es wartet auf uns ein unvergängliches, unbeflecktes und unverwelkliches Erbe. Das ist unser Ziel, Leute. Deswegen lasst uns im Glauben schauen, im Glauben leben. Leute, und wir kommen zum wesentlichen Punkt von diesem Anliegen. Glaube ist die Fähigkeit, der Wahrheit zu vertrauen. Der Wahrheit, die Gott uns gegeben hat. Die Wahrheit, dass die Ewigkeit kommt, dass das ewige Leben kommt. Leute, und wenn ich der Wahrheit vertrauen will, dann muss ich zuerst was? Dann muss ich die Wahrheit kennen. Die Fähigkeit, der Wahrheit zu vertrauen, geht Hand in Hand damit einher, die Wahrheit zu kennen. Ich muss sie kennen. Leute, Glaube ist kein mystischer Akt. Und wir finden gerade in unserer Zeit häufig die Formulierungen, du musst stärker glauben. Glaube mehr. Wenn irgendetwas nicht passiert, dann kann man sich schnell rausreden mit, du glaubst nicht genug. Leute, was heißt das? Du musst mit mehr Kraft glauben. Leute, darum geht es nicht. Paulus hat das nicht geschrieben, damit er zu den Thessalonichern kommt, sich vorne hinstellt und sagt, ihr müsst mehr glauben, Amen. Deswegen wollte Paulus die Thessalonicher nicht sehen. Das, was Paulus hier meint, Leute, und ihr wisst es, woraus kommt der Glaube? Der Glaube kommt aus der Predigt. Und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes, Römer Kapitel 10. Das, was Paulus hier meint, ich möchte euren Glauben vollenden, ich möchte euch die Wahrheit verkündigen. Ich möchte euch eine breitere Basis von Wahrheit geben, damit ihr mehr glauben könnt. Je mehr man weiß, desto mehr kann man glauben. Desto mehr lebt man im Glauben. Leute, es ist die Verkündigung von Gottes Wort, die den Glauben wachsen lässt. Und jetzt an dieser Stelle, Leute, ihr wisst es alle, ihr habt es schon erfahren. Woher soll ich wissen, wenn ich in schwierigen Umständen bin, wenn ich vielleicht Verfolgung erleide für meinen Glauben, woher soll ich wissen, dass Gott souverän ist? Woher soll ich wissen, dass Gott alle Dinge zum Guten führt, wenn ich es nicht gelesen habe? Es ist die Wahrheit Gottes, die uns dazu befähigt zu glauben. Wenn wir Gottes Wort kennen, Leute, wenn wir unter der Predigt des Wortes Gottes sitzen und Dinge hören wie Gott sendet alle Umstände und der Herr ist souverän über alle Umstände und dich trifft Leid in deinem Leben, dich trifft Krankheit und dann weißt du, oh Herr, du bist souverän. Danke, dass du ein guter Gott bist. Dadurch wird der Glaube gestärkt, Leute. Dadurch wird der Glaube vollendet. Und genau das ist, was Paulus hier meint. Paulus meint nicht, wie ich schon gesagt habe, glaubt einfach mehr. Leute zu mehr Glauben aufzurufen, ohne das Fundament, woran sie glauben, zu erweitern, ist idiotisch, ist dumm. Leute zu mehr Glauben aufzurufen, muss damit einhergehen, das Fundament ihrer Wahrheit zu vergrößern. Und Leute, Wissen bzw. Erkenntnis und Glauben geht Hand in Hand. Genauso wie Erkenntnis und Anbetung Hand in Hand geht. Es ist immer das Gleiche. Je tiefer wir in Gottes Wesen eintauchen, desto mehr anbeten wir ihn. Je tiefer wir in sein Wesen eintauchen, desto mehr glauben wir. Je mehr wir sein Wort kennen und studieren, desto mehr glauben wir. An dieser Stelle möchte ich allen Leuten, die in der Verkündigung dienen, hier in der Jugend, möchte ich so einen Mut zusprechen. Ihr vergrößert das Fundament der Wahrheit derer, die euch hören. Leute, sei es in der Kinderarbeit und ihr manchmal denkt, Alter, diese Kinder, die raffen noch gar nichts. Sei es in der Jugend, okay, das denke ich nicht, aber wenn ich es mir denken würde, ja, wo es niemand rafft. Oder am Sonntag. Leute, bei der Verkündigung wird das Fundament der Wahrheit des Glaubens gebaut. Leute, und das ist der einfache Grund, warum die Verkündigung den größten Teil unserer Veranstaltungszeit in Anspruch nimmt. Das ist der Grund. Sei es sonntags, sei es bei der Kinderstunde, hoffe ich, sei es in der Jugend. Und ihr wisst es, ihr habt es erfahren. Die Predigtserie über das Wesen Gottes. Seid ihr nicht, nachdem Peter über die Unveränderlichkeit Gottes gepredigt hat oder über die Liebe Gottes rausgegangen und habt euch gedacht, was für ein Gott. Und dann sind Umstände auf euch eingeprasst und ihr habt euch gedacht, ey, mein Gott ist unveränderlich. Seine Verheißungen sind unveränderlich. Seine Verheißungen bleiben bestehen. Das ist das, was Petrus in 1. Petrus Kapitel 2 schreibt, wo er von der Milch des Wortes spricht, damit sie wachsen. Da, wo das Vertrauen in die Wahrheit wächst, da wächst der Glaube. Hier sehen wir das Herz eines Pastors, das Herz eines Hirten. Leute, das müssen unsere Anliegen werden. Paulus möchte, dass seine Leute, dass die Gemeinde Gottes im Glauben wächst. Und für ihn, er will nichts Geringeres als Vollendung im Glauben. Ich habe euch bereits gesagt, die Thessalonicher hatten bereits rettenden Glauben. Ja, auch ihr habt ich bin der festen Überzeugung, die meisten von euch haben rettenden Glauben. Die meisten von unserer Gemeinde haben rettenden Glauben. Aber da hört es nicht auf, Leute. Vollendung ist das Ziel. Und das ist wahre Leiterschaft. Nicht zufrieden zu sein, wo man jetzt steht, sondern immer wieder das nächste Level erreichen. Und ich erinnere euch an dieser Stelle, Paulus betet zu Gott, dass Gott es tut. Nämlich durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Nicht Paulus ist im Prinzip dieserjenige, der ihren Glauben vollendet, sondern er ist das Werkzeug Gottes. Denn der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Leute, und wir finden in vielen Gemeinden, finden wir sehr extreme Ausrichtungen, was die Verkündigung angeht. Wir finden zum Beispiel eine Ausrichtung, die besagt, jede Predigt ist das Evangelium und geht nicht darüber hinaus. Versteht mich nicht falsch, das ist schön und gut und das Evangelium ist das Wichtigste, was es gibt. Aber wir sehen noch anderes im Wort Gottes. Andere Facetten des Evangeliums, was Paulus folgendermaßen nennt, den ganzen Ratschluss Gottes. Wir sehen auf der anderen Seite Gemeinden, die Motivationsreden halten, Selbsthilfelösungen anbeten, die neuesten Informationen der Psychologie. Leute, aber das wird nicht das Fundament der Wahrheit vergrößern. Gemeinden, die das als Merkmal haben, haben gleichzeitig als Merkmal einen kleinen Glauben zu haben. Kommen schwierige Umstände und alles zerrüttet, weil das Fundament ihrer Wahrheit nicht groß ist. Das christliche Leben, Leute, ist ein Leben des Glaubens, das auf Wahrheit basiert. Und ich rufe euch hier nicht dazu auf, an etwas zu glauben, was ihr nicht wisst, sondern ich versuche euch mehr Erkenntnis zu geben, damit ihr mehr Glauben habt, damit ihr mehr wisst, woran ihr glauben könnt. Es ist nicht nur ein Aufruf, stärker zu glauben. Und John MacArthur hat so wunderbar gesagt, die Wahrheit, die wir kennen, ist das Fenster, aus dem wir schauen, aus unserem Leben heraus und durch das wir Christus sehen. Das ist so eine schöne Formulierung. Und je größer dieses Fenster ist, Leute, desto mehr siehst du Christus in allen Umständen. Woran erkennen wir, ob der Glaube wächst? Ich gebe euch ein paar Punkte. Dein Wissen des Wortes Gottes wächst. Du hast größeres Vertrauen in Gott. Dein Gehorsam wächst. Je mehr Wahrheit ich kenne, Leute, desto mehr lebe ich in Wahrheit. Und du hast Freude in Trübsal, in Versuchung, in Leid. Das zeigt einen großen Glauben. Das, was euch vielleicht jetzt auf der Seele brennt, ist die Frage, hat Gott dieses Gebet erhört? Hat Gott es erhört, als Paulus darum gebeten hat, vollende ihren Glauben? Eigentlich müsstet ihr alle die Antwort kennen. Denn die Antwort auf dieses Gebet war in dem Predigttext von letztem Mal. Und das möchten wir doch ganz kurz mal aufschlagen. 2. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 3. Jetzt hört zu, was hier steht. Wir sind schuldig, Brüder, Gott alle Zeit für euch zu danken, wie es angemessen ist, weil euer Glaube überaus wächst. Lass uns zurückgehen zu unserem Text. Gott hat es erhört. Gott hat geschenkt, dass ihr Glaube überaus gewachsen ist. Paulus war zu dem Zeitpunkt noch nicht dort. Er hat es von anderen gehört. Gott hat dieses Gebet erhört. Auf der anderen Seite, Gott hat das Gebet, das er doch bitte die Wege von Paulus zu ihnen richten soll, erst 5 Jahre später erhört. Denn erst da reiste er durch Mazedonien und da ist es sehr wahrscheinlich, dass er auch durch Thessaloniki reiste. Gott hat das Gebet erhört. Leute, und hier ist die wunderbare Anwendung. Gott erhört Gebet. Lasst uns die Anliegen Gottes beten. Und Johannes schreibt so wunderbar, die Bitten, die wir von ihm empfangen haben, also die Bitten, die Gott erfüllt sehen will, die erhört er. Das haben wir bereits empfangen. Leute, lasst uns für einen vollendeten Glauben beten. Für einen Glauben, der wächst. Nicht einfach nur, weil man es sich vornimmt, stärker zu glauben, sondern auf Basis einer großen Wahrheit. Möge das unser Gebet sein. Möge der Herr unser Fundament der Wahrheit vergrößern, damit unser Glaube wächst. Wir kommen zu Vers 12. Sein nächstes Anliegen ist eine überreiche Liebe untereinander und zu allen. Wir finden hier die Liebe Agape, die Liebe des Willens, die Liebe der Entscheidung, die Bundesliebe. Eine Liebe, die nicht auf Gefühlen basiert, aber sehr wohl von Gefühlen begleitet wird. Für diese Liebe betet er. Es ist eine Liebe, die aufopferungsbereit ist. Bereit ist, den anderen in den Mittelpunkt zu stellen. Genau das, was wir hier bei Paulus sehen. Deswegen schreibt er auch hier, wie auch wir euch gegenüber sind. Paulus betet nicht für sich selbst. Paulus hat nur die anderen im Blick. Er betet, Gott, vergrößere ihren Glauben, mache ihre Liebe überreich, damit sie heilig sind. Und wie oft sind wir so selbstzentriert in unseren Gebeten? Und auch hier sehen wir wieder, die Thessalonicher hatten bereits eine große Liebe untereinander. Das schreibt er vorher in Kapitel 1. Und trotzdem sehen wir hier den Paulus als Leiter. Er will, dass sie noch überreicher werden an Liebe. Noch überströmender werden. Und Leute, das ist auch mein Anliegen für euch. Ich möchte, dass wir nicht hier stehen bleiben und ich möchte, dass keiner von euch es sich hier gemütlich macht, sondern dass wir es zum Herzensanliegen haben, in Liebe untereinander zu wachsen. Wir finden hier die Formulierung untereinander und zu allen. Untereinander bezieht sich auf die Brüder und Schwestern in der Gemeinde und gleichzeitig auf alle, die außerhalb der Gemeinde sind. Leute, und wir haben es bereits so oft gehört, wer Gott liebt, liebt seinen Nächsten. Und Johannes schreibt, wer behauptet, Gott zu lieben und seinen Nächsten hasst, ist ein Lügner. So einfach ist das. Wachsende Liebe bedeutet, Gott mehr zu lieben, den Bruder, die Schwester mehr zu lieben, den Nächsten mehr zu lieben. Wir finden dieses Anliegen sehr häufig in Paulus seinen Gebeten und in seinen Briefen. Überall geht es um geistlichen Wachstum. Philipper 1, 9, Römer Kapitel 11, 1. Korinther 1, 9, 10, 11, 2. Korinther 1, 15 bis 16, Epheser 4, Vollendung im Glauben, Vollendung in der Liebe. Wenn Paulus dieses Anliegen, diese Anliegen so auf dem Herzen hatte, Leute, wir müssen fragen, sind das unsere Anliegen? Haben wir auch diese Anliegen auf unserem Herzen? Gott ist derjenige, der in seinem Wort einen starken Fokus darauf legt, geistlich zu wachsen. Leute, und wenn es Leute gibt hier, die behaupten, sie sind Christen, und sie schauen auf die letzten Monate und Jahre ihres Lebens und sehen keinen geistlichen Wachstum. Leute, die Alarmglocken klingen. Prüft euch. Prüft euch, ob ihr im Herrn seid. Es ist die Liebe, die uns Christen auszeichnet. Wie der Vater, so der Sohn. Gott ist Liebe. und alle lieben, die aus ihm geboren sind. Liebe ist unser Merkmal. Und wenn du dafür bekannt bist, ein liebloser Mensch zu sein, oh Leute, da müssen auch die Alarmglocken klingeln. Was ist die erste Komponente der Frucht des Geistes, die genannt wird? Liebe. Okay? Wer den Geist Gottes in sich trägt, trägt die Frucht des Geistes mit sich. Also wir sehen, Paulus möchte sehen, wie ihre Liebe vergrößert wird, wie sie überreich wird. Woher weißt du, ob du in Liebe wächst? Hör gut zu. Du drehst dich immer weniger um dich selbst. Dir geht es immer weniger um dein Wohlergehen. Dir geht es immer weniger um persönliche Erfüllung. Du drehst dich weniger um deine Probleme. Du investierst dich mehr in Menschen. Du hast eine größere Opferbereitschaft im Geben. Du hast Mitleid mit denen, die verloren gehen. Das zeichnet wachsende Liebe aus, Leute. Hört zu, selbstlose Liebe ist das Gegenteil von selbstsüchtiger Lust. Und gerade in unserer Zeit ist es gerade die selbstsüchtige Lust, die man nicht nur toleriert, sondern sie feiert. Auch hier können wir wieder die Frage stellen, hat Gott dieses Gebet erhört? Und ihr alle könnt schon bereits die Antwort, beziehungsweise ihr wisst die Antwort. Wir schlagen nochmal auf, 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 3. Hat Gott das Gebet erhört, sie in der Liebe überreich zu machen? Und hier heißt es, ich lese nochmal vor, wir sind schuldig, Brüder, Gott allein, alle Zeit für euch zu danken, wie es angemessen ist, weil euer Glaube überaus wächst. Und jetzt pass auf, und die Liebe jedes Einzelnen von euch allen zueinander überströmend ist. Und wieder sehen wir, der Herr hat das Gebet erfüllt. Und ich erinnere dich wieder, der Herr erhört Gebet. Wir kommen zum letzten Abschnitt, der sich um die Hoffnung dreht. Paulus hält ihnen die Hoffnung vor Augen. Die Hoffnung der Ankunft Christi mit allen seinen Heiligen. Und dieser Vers beginnt mit dem wichtigen Wort um oder so. Ein wichtiges Wort, an dem wir sofort eine Überleitung erkennen. Es kommt das Ziel dieses Gebets. Paulus betet für einen wachsenden Glauben, eine überreiche Liebe und was ist das Ergebnis davon? Vers 13, um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Leute, dieser Vers ist geladen mit Wahrheit. Und er ist der Höhepunkt des Gebets. Warum möchte Paulus das Fundament der Wahrheit für die Thessalonicher erweitern? Warum möchte Paulus, dass sie überreich werden in Liebe? Um ihre Herzen zu stärken. Was bedeutet das? Standhaft zu sein. Fest gegründet. Und warum? Leute, weil wir in dieser Welt leben. Und weil wir kontinuierlich versucht werden. Nicht nur vom Teufel, nicht nur von dem Zeitlauf dieser Welt, sondern auch von unserem eigenen Fleisch. Stichwort Epitomie. Wir brauchen ein starkes, standhaftes Herz. Deswegen schreibt Paulus an anderer Stelle an Timotheus, behüte dein Herz mehr als alles. Das Herz ist das Zentrum der Gedanken, der Motive, der Handlungen. Und genau so, Leute, möchte ich dafür beten, dass der Herr unsere Herzen stärkt. Paulus sagt, um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein. Untadelig in Heiligkeit. Ein Anliegen, das sich durch den ganzen Brief zieht. Wir sehen im nächsten Kapitel, Kapitel 4, Vers 3. Denn dies ist der Wille Gottes für euch, eure Heiligkeit. Ein Leben in Heiligkeit ist das Ergebnis von wachsender Liebe und von wachsendem Glauben. Dr. Thomas, der im Master Seminary lehrt, hat in seinem Kommentar zu 1. Thessalonicher Folgendes geschrieben. Ein Überfluss an Liebe ist der einzige Weg zu einem heiligen Leben, an dem kein Fehler gefunden werden kann. Denn wenn sich die Liebe nicht durchsetzt, hemmen selbstsüchtige Motive die ethische Entwicklung, indem sie uns auf uns selbst richten und von Gott und einem tadellosen Leben abwenden. Mit anderen Worten, wenn man anderen nicht liebt und sich darin verliert, Gott und andere zu lieben, was passiert dann? Man wendet sich automatisch mehr auf sich selbst, mehr zu sich selbst. Und man liebt automatisch sich selbst mehr. Und das wendet jeden von einem heiligen Leben ab. Ein selbstzentriertes Leben hat immer ein unheiliges Leben als Folge. Immer. Leute, die sich nur um sich drehen, leben nicht in fortschreitender Heiligung. Leute, und hier dürfen wir nicht vergessen, die Anwendung ist jetzt nicht, ich muss heiliger werden. Ja, das musst du. Aber es ist ein Gebet, das Paulus hier an die Thessalonicher schreibt. Lass uns dafür beten, dass Gott uns heiliger macht, dass Gott unsere Herzen stärkt. Und an dieser Stelle möchte ich dir auch sagen, siehst du in deinem Leben eine wachsende Liebe? Siehst du in deinem Leben immer mehr eine Abkehr von dir selbst und eine Hinkehr zu den anderen, zu deiner Gemeinde, zum Wort Gottes, zu Gott selbst oder nicht? Jetzt könnte man meinen, oh Mann, das ist aber ein hohes Ziel. Heilig zu sein, untadelig vor einem Gott, der als heilig, heilig, heilig beschrieben wird. Leute, und wir sehen, es ist ein Anliegen, das wir nicht erfüllen können. Auf der anderen Seite ist das trotzdem das Ziel. Das Ziel wird nicht heruntergeschraubt, nur aufgrund von unserer Unfähigkeit. Wir streben dem vorgesteckten Ziel nach. Paulus schreibt weiter und ruft ihnen die Ankunft des Herrn in Erinnerung und stärkt somit ihre Hoffnung auf das Ziel, das sie anstreben. Er sagt, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit seinen Heiligen. Paulus hält ihnen die Ankunft des Herrn vor Augen. Er hält ihnen vor Augen das, was ewig bleibt, wie wir es gesungen haben. Nichts Materielles, nichts Sichtbares, nichts Konsumierbares. Seine Anliegen beziehen sich auf die Ewigkeit. Und auch wir müssen die Ankunft unseres Herrn neu vor Augen haben. Der Wachstum im Glauben, der Wachstum in Liebe sind essentiell für uns, um die Ankunft des Herrn herbeizusehnen. Es richtet unseren Fokus von dieser Welt weg, hin auf die Ewigkeit, was unvergänglich ist. Paulus hat oft dieses Anliegen gegenüber seinen Gemeinden. An anderer Stelle schreibt er zu den Korinthern, ich möchte euch darstellen als eine reine Jungfrau, als die Braut Christi. Leute, und haben wir so ein Herz für die Gemeinde Gottes? Haben wir so ein Herz, dass wir die Gemeinde Gottes wachsen sehen wollen? Dass wir so einen Eifer dafür haben? Wir sehen in den vorherigen Versen, Nacht und Tag betet Paulus dafür. Stellt euch das mal vor, ihr wacht nachts auf und ihr müsst euch irgendwie die Nase putzen oder müsst niesen oder so, was mir öfter passiert. Und sofort, Hoffnungskirche Jugend, oh Herr, lass ihren Glauben wachsen. Und dann schläft man weiter. Stellt euch mal vor, wir sind so sehr mit so einer Liebe erfüllt, mit so einem Glauben. Das wäre so schön. Und Leute, dieses Gebet ist ein nicht aufhörendes Gebet. Dieses Gebet kannst du auf deine Gebetsliste schreiben und nie wieder durchstreichen. Denn das Ziel hier werden wir nicht erreichen. Aber trotzdem beten wir dafür. Und diese Anliegen zeigen uns so sehr die Ewigkeit. Und wie sehr sehen wir uns dann umso mehr nach der Ewigkeit, wo unser Glaube vollendet ist, wo unsere Liebe vollendet ist und wo wir die Hoffnung schmecken, wo wir vom Glauben zum Schauen gekommen sind. Leute, lasst uns die Anliegen von Paulus zu unseren Anliegen machen. Lasst uns ab jetzt täglich, alle Zeit, Tag und Nacht für einen wachsenden Glauben beten, für eine wachsende Liebe, damit unsere Herzen stark werden, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Wahrheit, die in deinem Wort steckt. Wir danken dir, dass du auch jetzt das Fundament deiner Wahrheit vergrößert hast in uns. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass der Glaube aus deinem Wort kommt. O Gott, mögen wir diese Anliegen auf unserem Herzen haben. Mögen wir sie auf unser Herz schreiben, Herr, weil sie dir so wichtig sind. Herr, vollende das, was in unserem Glauben noch fehlt. Herr Jesus, bitte lasse unsere Liebe überreich werden. Zueinander und zu allem. O Gott, stärke unsere Herzen. Mach uns untadelig in Heiligkeit. Und lass uns die Ankunft unseres Herrn vor Augen haben. Herr, damit dein Name verherrlicht wird. Nach der Gnade, die du uns darreichst, Herr. In Jesu Namen. Amen.